Tag. Israel will seine Angriffe auf den Iran fortsetzen. Man habe noch eine umfangreiche Liste von Zielen, sagte ein Militärvertreter. Die iranische Zivilbevölkerung in der Nähe von Rüstungsfabriken wurde aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Iran spricht seit Beginn des israelischen Beschusses am Freitag von Dutzenden Toten. Bei iranischen Angriffen auf Israel sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der iranische Außenminister Avakchi warnt währenddessen davor, den Konflikt auf die gesamte Nahostregion auszuweiten. Iran-Korrespondentin Pia Masurchak.
Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne nicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt betreffen. Gestern Abend und in der Nacht hatte Israel vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes bombardiert. Darunter auch ein Gasfeld in der südlichen Provinz Bushehr sowie Öl- und Treibstofflager in der Hauptstadt Teheran. Bereits gestern gab es Meldungen, die Regierung erwäge, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch die Meeresenge im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft circa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung.
In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Unbekannte haben den Auftakt des heutigen Demokratiefestes in Bad Freienwalde gewaltsam gestört. Nach RBB-Informationen attackierte eine Gruppe Vermummter plötzlich Besucher und verletzte mehrere leicht. Laut dem Veranstalter von Bad Freienwalde ist bunt, gab es schon vorher Fälle von Vandalismus. So hätten Unbekannte Dutzende Werbeplakate abgerissen. Trotz massiver Kritik hat die Deutsche Bahn mit dem heutigen Tag die Familienreservierung gestrichen. Eltern können demnach nicht mehr zum Festpreis beliebig viele Sitzplätze reservieren. Jedes Kind kostet jetzt extra. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Konkret heißt das, anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung bezahlt eine Familie mit zwei Kindern ab heute 22 Euro. Kritik kommt nicht nur von Fahrgastverbänden, wie zum Beispiel dem Verkehrsclub Deutschland, der eine Petition gestartet hat, um das Vorhaben zu verhindern. Auch der CDU-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagte, er setze ein großes Fragezeichen dahinter, ob man sich jetzt in der Hauptreisezeit damit einen Gefallen tut.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf, gegen Abend dann kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 28 bis 31 Grad, in Manchnow 25 und in Ruhland 33 Grad. Morgen bewölkt aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
Radio 3. Claudio Abbado. Die Musikserie von Kai Lührs Kaiser.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Sendereihe über den Dirigenten Claudio Abbado. Thema heute: Nächte am See, Abbados Orchester Ausflüge nach Luzern. Konzert für Flöte, Harfe und Orchester, C-Dur, Kirchenverzeichnis 299, daraus ein Auszug des zweiten Satzes, Andantino. Emmanuel Pahut Flöte, Marie-Pierre Langlamy Harfe, die Berliner Philharmoniker 1996 unter Leitung von Claudio Abbado. Die Ära Abbados in Berlin war noch in vollem Gange. Die Rücktritts- bzw. Nichtverlängerungserklärung lag noch 2 Jahre voraus. Kurz nach besagter Rücktrittserklärung gastierten im August 1998 Abbado und die Berliner Philharmoniker mit genau diesem Werk in Luzern. Es war das vorletzte Mal, dass Abbado mit dem Orchester hierher kam. Doch hier am Vierwaldstätter See sollte Abbado seine hauptsächliche musikalische Zukunft finden mit dem 2003 gegründeten Lucerne Festival Orchestra, worum es in der heutigen Folge unserer Abbado-Sendereihe geht. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir befinden uns müde und innerlich aufgeweicht wirken könnte. Die Aufführung des Werkes live in Luzern war dennoch ein positiver Vorschein auf mehr, und zwar ein zwangloser Vorschein. Zwischen den Berliner Philharmonikern, die Abbado hier dirigierte, und dem Lucerne Festival selbst gab es langjährige, regelmäßige Beziehungen. Keine exklusiven zwar, denn das Lucerne Festival repräsentierte seit langem schon das vielleicht größte, jedenfalls prestigereichste Orchestertreffen der Welt. Jedes Jahr im Herbst gastieren hier bis heute alle großen Orchester, sofern sie gerade in Europa unterwegs und verfügbar sind. Und wenn sie 2 Jahre lang nicht wiederkommen, so kann man sich beinahe darauf verlassen, dass sie im dritten Jahr dann doch wieder zur Stelle sind. So und nicht anders stand es auch mit den Berliner Philharmonikern. Sie waren hier Stammgäste seit langer Zeit, schon zu Karajans Zeiten waren sie es geworden. Dass Abbado nach seinem Ausscheiden als Chefdirigent in Berlin 2002 sozusagen ganz zu diesem Festival wechseln sollte, war dennoch ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang. Warum? Nun, hier wartete ja kein eigenes Orchester auf ihn. Die Festwochen in Luzern waren 1938 von Arturo Toscanini eröffnet worden, als eine Schweizer Gegengründung für jene Dirigenten und Künstler, die in Nazi-Deutschland und Nazi-Österreich nicht mehr auftreten wollten und konnten. Das erste Concert de Gala, wie es damals hieß, hatte direkt im Garten der ehemaligen Villa von Richard Wagner stattgefunden, in Triebschen, am Ortsrand von Luzern, direkt am Ufer des Vierwaldstätter Sees. Im Lauf der Jahre war das Festival immer größer geworden und gewachsen. 1996, als die eben wiedergegebene Aufnahme gemacht wurde, spielte man übrigens noch nicht im heutigen, berühmten Kultur- und Kongresszentrum Luzern, dem sogenannten KKL. Das wurde erst 2 Jahre später eröffnet, sondern noch im Kunsthaus, dieses alte Kultur- und Kongresshaus, in dem man traditionell aufgetreten war, stand an derselben Stelle wie das heutige von Jean Nouvel entworfene KKL. Dieses neue Gebäude nun war es, das 1998 von Abbado und den Berliner Philharmonikern mit Beethovens 9. eingeweiht wurde und am Tag darauf gab es das eben gehörte Mozartstück. Die große Ehre, das neue Gebäude eröffnen zu dürfen, verdankte sich gewiss einerseits den hochangesehenen Berliner Philharmonikern selbst. Nicht zuletzt war dies aber auch ein Bekenntnis des Festivals zu Claudio Abbado als Person. Man war sich womöglich auch sogar schon bewusst, dass da noch einmal mehr draus werden könnte. Abbado hat in Luzern lange schon auch mit anderen Orchestern gastiert, zum Beispiel hier 1988 am Pult des Chamber Orchestra of Europe mit Beethovens 2.
Thank you.
Vierter Satz, Allegro molto aus der zweiten Symphonie von Ludwig van Beethoven. Großartig gespielt vom Chamber Orchestra of Europe unter Claudio Abbado. Live 1988 beim Lucerne Festival im damaligen Kunsthaus. Damals allerdings hatte man sich noch nicht anglisiert und firmierte noch unter dem Namen Internationale Musikfestwochen Luzern. Den Mitschnitt gab das Festival viele Jahre später zu Ehren Abbados heraus, vermutlich im Bewusstsein der Tatsache, dass dies hier eine kleine Sternstunde gewesen war, weit vor Erfindung des Lucerne Festival Orchestra. Doch wir greifen vor. 1998 war das KKL eröffnet worden. Seit 1999 befand sich auch ein neuer Intendant im Amt, Michael Häflieger. Der geborene Berliner und Sohn des bedeutenden Tenors Ernst Häflieger hatte ursprünglich als Geiger begonnen, war aber schon 1986 als Musikmanager in die Schweiz gegangen und dort ansässig geworden, und zwar hochaktiv. Häflieger hatte in Davos und Zürich bereits Leitungsfunktionen innegehabt. In Luzern nun drehte er sofort voll auf. Aus einem Festival machte er gleich drei, zu Ostern, im Sommer und im Herbst. Er begann damit einen jeweiligen Composer in Residence und einen alljährlichen Artiste Étoile zu nominieren, das ihm auch ein neues Orchester, wenn man es nur bezahlen könnte, für den neuen Saal ideal zu Pass kommen würde, lag auf der Hand. Ein Jahr später, als das Lucerne Festival Orchestra, sollte er sogar noch die Lucerne Festival Academy ins Leben rufen mit Pierre Boulez als Leitungspersönlichkeit. Für Abbado waren dies also zeitlich günstige Konstellationen, sehr günstige. Denn Abbado hatte ja genau zu diesem Zeitpunkt seinen Rückzug in Berlin verkündet, als man in Luzern im Begriff stand, ein völlig neues Festivalkapitel aufzuschlagen mit ungeahnt neuen Möglichkeiten. Die zeitliche Koinzidenz zwischen Abbados in Anführungsstrichen Kündigung und der Eröffnung des KKL in Luzern samt Start eines neuen Intendanten ist sogar dermaßen frappant, dass man sich einmal fragen könnte, ob nicht sondierende Vorgespräche zwischen Häflieger und Abbado sogar zu dessen Bereitwilligkeit beitrugen, in Berlin das Feld so kampflos zu räumen. Das wäre nichts Ehrenrühriges. Jedenfalls boten sich Abbado im Augenblick seiner Nichtverlängerung in Berlin ganz erstaunliche Aussichten in der Schweiz. Hier war, mit anderen Worten, ein Zeitpunkt einzuhalten und eine Chance zu nutzen, die nicht wiederkämen. Und Abbado nutzte diese Chance. Er zeigte sich dabei erneut nicht nur als Stehaufmännchen, als dass wir ihn hier gelegentlich schon bezeichnet haben, sondern als geschickter Manövrierer beruflicher Möglichkeiten und Aufstiegschancen. Er nutzte den scheinbar peinlichen Abgang in Berlin für ein völlig neues Zukunftsmodell, das Lucerne Festival Orchestra nämlich, wie wir sogleich erklären werden, war selbst in der Bardus-Kosmos der Orchestergründungen etwas Neues. Hören wir mal, ob es auch neuartig klingt. Nicht zum ersten Mal, wenn er neu an ein Orchester heranging, legte er den Musikern ausgerechnet die erste Symphonie von Anton Bruckner auf die Pulte. Das Werk, unter Dirigenten allgemein unbeliebt, hatte Bruckner in derselben Tonart, C-Moll, geschrieben, wie Brahms dies fast 30 Jahre vorher schon mit seiner Debütsymphonie getan hatte. Wir hören den dritten Satz. Das Lucerne Festival Orchestra unter Claudio Abbado. Die Aufnahme entstand 2012 im Luzerner KKL.
Thank you. Thank you.
Der dritte Satz aus der Symphonie Nummer 1, C-Moll, in der Wiener Fassung von Anton Bruckner, Claudio Abbado 2012 mit dem Lucerne Festival Orchestra. Zu diesem Zeitpunkt existierte Abbados neuestes, aber nicht letztes Orchester bereits 10 Jahre. 2003 hatten Abbado und der besagte Intendant des Lucerne Festivals, Michael Häfliger, das Orchester aus der Taufe gehoben. Die Art der Gründung war neuartig. Nicht so sehr, weil es sich um ein Saisonorchester handelte. Dergleichen gibt es vielfach. Das berühmteste unter diesen Saisonorchestern, die genauer gesagt Sommerorchester sind, weil sie in der regulären Saisonpause zusammenkommen, ist das berühmte Orchester der Bayreuther Festspiele, ein Ensemble, dessen nur gelegentliche Arbeitsweise nicht verhindert hat, dass es auf dem Felde der Wagner-Musik führend ist und über ein vollkommen unverwechselbares ästhetisches Profil verfügt. Derlei Erfolgsmodelle wie das Orchester der Bayreuther Festspiele mögen sogar eine Art Vorbildfunktion gehabt haben für das nun für Luzern zusammengestellte Orchester. Die Verbindung zwischen Bayreuth und Luzern, nebenbei gesagt, ist doppelsinnig festzustellen, da Luzern ja der langjährige Wohnort von Richard Wagner im Schweizer Exil war. Den Festivalmachern, einschließlich Abbado, dürfte indessen klar gewesen sein, dass eine Orchesterneugründung auf dem Niveau, das man sich hier vorgenommen hatte, nicht auf der Basis eines völlig neu zusammengestellten Ensembles funktionieren könnte. Und zwar umso weniger, als Abbado wohl frühzeitig den Wunsch geäußert hatte, in dem neuen Klangkörper alte Freunde mittun zu lassen und begrüßen zu dürfen, denen er sich nach wie vor verbunden fühlte. Und dabei handelte es sich einerseits um Getreue aus den Reihen der Berliner Philharmoniker, zum Beispiel den Flötisten Emmanuel Pahü, den Oboisten Albrecht Mayer, aber auch den Bratscher Wolfram Christ, Geiger wie Hans-Joachim Westphal und einige andere Berliner Philharmoniker. Hinzu kam nun eine handverlesene Schar von Starsolisten, die über eine eigenständige Solokarriere längst verfügten, so die Klarinettistin Sabine Mayer, die legendäre Cellistin Natalia Gutmann und der Trompeter Reinhold Friedrich. Auch von den Wiener Philharmonikern waren Musiker eingeladen worden, darunter der bekannte Kontrabassist Alois Posch. Das alles verhieß ein stargespicktes, gleichsam mit Musikdiamanten besetztes Festivalkollektiv. Und genau so wurde es auch der Öffentlichkeit vorgestellt. All das klang hochklassig genug, sodass man sich enorme Schubkraft für ein neu durchstartendes Festival wie Luzern davon versprechen durfte. Ja, versprechen musste, denn ein solches Luxusgefährt war genau das, was man im zahlungskräftigen Kanton Luzern brauchte. Eine derart teure, von Abbado gewiss mit Freuden auf den Weg gebrachte Lösung war mit anderen Worten eigentlich nur in der Schweiz denkbar und nur hier in Luzern und dort wiederum nur unter den günstigen Bedingungen eines neuen, akustisch vorzüglich gelungenen Saales samt hyperaktivem Intendanten, der sich selbst beweisen wollte. Abbado fand, anders gesagt, Bedingungen vor, die er sich an keinem anderen Ort der Welt und zu keiner anderen Zeit hätte erträumen können. Genießen wir kurz den Anblick dieses Supergefährts, bevor wir die Reihen noch kurz genauer inspizieren. Abbado wollte, anspruchsvoll wie die Jahre ihn gemacht hatten, eine Zaubertrommel und eine Wunderharfe zugleich in die Welt setzen, und er bekam sie. Dialog von Wind und Meer aus La Mer von Claude Debussy, schon 2003 war das, im Jahr der Gründung. Dialogue du vent et de la mer, animé et tumultueux. Das ist die Satzbezeichnung der dritten und letzten symphonischen Skizze aus La Mer von Claude Debussy. Claudio Abbado 2003, im Jahr der Gründung mit dem noch taufrischen Lucerne Festival Orchestra. Was Farbspiele und Beziehungszauber dieser flächigen, auf changierenden und luxurierenden Farbwerten basierenden Komposition anbetrifft, so braucht sich das Orchester hier nicht das Mindeste nachsagen zu lassen. Und genau diesem Nachweis dürfte das Schallplattendebüt bei der Deutschen Grammophon mit genau diesem Werk gegolten haben. Es war ein Einstieg, wie er höher nicht gedacht werden kann. Das Ergebnis beeindruckt durchaus auch heute noch. Denn man sollte doch bedenken, dass man, wenn ein Musikerkollektiv mit Stars besprenkelt wird, man noch nicht automatisch ein erstklassiges Orchester erhält. Die überragenden Orchester der Erde entstanden grundsätzlich gesehen aus einer jeweils langen und glorreichen Vergangenheit, sei es durch Jahrhunderte währende Dauerhaftigkeit, wie beim Gewandhausorchester Leipzig oder bei der Staatskapelle in Berlin, oder durch prominente Chefs, die ihre Ensembles auf bleibende Weise geschliffen hatten, wie dies bei den amerikanischen Orchestern, aber gewiss auch bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan der Fall gewesen war. Ein Orchester aus dem Stand heraus gut werden zu lassen, ist eine äußerst komplizierte Angelegenheit. Diese Schwierigkeit wird Abbado sonnenklar gewesen sein. Und genau deswegen wurde hier als Kern des Lucerne Festival Orchestra in Wirklichkeit eine Binnentruppe installiert und implantiert. Ein Orchester im Orchester, das fortan dessen Basis und den Garant künstlerischer Gediegenheit bilden konnte und sollte. Nicht jeder Zuhörer oder Besucher des Lucerne Festivals wusste das und hören kann man es schon sowieso nicht, ohne weiteres. Dennoch, als Stammbesetzung des Lucerne Festival Orchestra fungierte von Beginn an das von Abbado gegründete Mahler Chamber Orchestra, bis heute. Das Lucerne Festival Orchestra besteht aus dem prominent aufgestockten Mahler Chamber Orchestra. Man könnte es fast als eine Art Etikettenschwindelei empfinden, wurde doch hier lediglich ein bestehendes Orchester zu Festivalzwecken hochgedisst und mit zusätzlichen Solisten veredelt. 1997 war das Mahler Chamber Orchestra von Claudio Abbado mitgegründet worden. Dieses Ensemble wiederum bestand aus ehemaligen Mitgliedern des Gustav Mahler Jugendorchesters, welche sich entschlossen hatten, weiter gemeinsam Musik zu machen, obwohl sie über die Altersgrenze eines Jugendorchesters inzwischen hinaus waren. Das Mahler Chamber Orchestra verstand und versteht sich als Kammerorchester. Man könnte die Vergrößerung zum Lucerne Festival Orchestra im Fall des Mahler Chamber Orchestra daher auch mit Repertoirefragen begründen. Erst in der größeren Besetzung des LFO wurde es jetzt möglich, Werke etwa von Gustav Mahler auch wirklich aufzuführen und sich nicht nur nach diesem Komponisten zu benennen. Und Mahler-Aufführungen waren ja genau das, was Abbado in großem Stil umsetzen wollte in Luzern. Mit dem Mahler Chamber Orchestra hatte er seinerseits auch schon ausgiebig Tourneen und Schallplattenprojekte realisiert. Wenn wir bedenken, dass Abbado etliche Musiker des Mahler Chamber Orchestra, die er nun als Kerntruppe des Lucerne Festival Orchestra begrüßte, schon aus dem Gustav Mahler Jugendorchester kannte, sie also von einem zum nächsten und übernächsten Orchester mitgenommen und ihren Werdegang begleitet hatte, so ist uns hiermit gleichsam ein neuer Blick auf das Erziehungssystem vergönnt, das den Namen Claudio Abbado trägt. In Luzern war das Jugendorchester nun endgültig der Jugend entwachsen und auf Festivalniveau gelandet. Auf Festivals freilich war man ja auch schon groß geworden. Hier kommt Claudio Abbado 1994 am Pult des Gustav Mahler Jugendorchesters, der sozusagen Vorvorstufe des späteren LFO, bei einem Gastspiel in Salzburg. Es gibt Mussorgskis Nacht auf dem kahlen Berge in der Originalfassung. Da klappert es noch ein bisschen, macht aber schon Spaß. Musik
Musik.